Sie ist Schriftstellerin, seit Jahren Stammgast auf der Spiegel-Bestsellerliste und sie fesselt. Ursula Poznanski, die mit ihrem neuesten Werk Die Burg einen KI-Thriller in Escape Rooms vorgelegt hat. Ja, und jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung.
Ursula, du bist eine absolut umtriebige Vielschreiberin. Die Burg ist mittlerweile das etwa 30. Buch bereits von dir. Thriller, Romane, Jugendbücher und immer wieder zu bestimmten Themen. Jetzt etwa künstliche Intelligenz. Wo nimmst du denn immer her, um was es im nächsten Buch geht?
Also mir fliegt das zu, das klingt jetzt blöd, nein, aber ich glaube, ich checke so alles, was mir unterkommt, auf Romantauglichkeit ab. Und KI war vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren auch schon so dieses Riesenthema, weil ja auch die Entwickler zu dem Zeitpunkt gesagt haben, wir bremsen die Entwicklung jetzt. Und das fand ich sehr erstaunlich, weil wenn man sich sonst Wissenschaftler, Forscher ganz allgemein ansieht, dann haben die eigentlich immer eher so die Einstellung, es geht zu langsam.
Ja.
Und das war das erste Mal, dass ich gehört habe, dass die gesagt haben, es geht zu schnell.
Ja,
und
man hat die hatten selbst schon Angst davor, was sie damit auslösen, oder? Man sieht es auch in der Burg, da geht es um Escape Rooms, es geht um Geheimgänge, es geht um Finsternis, es geht in dem Fall auch um die künstliche Intelligenz, die bestimmten Besuchergruppen eine spezielle Schwierigkeit zumutet, die andere ganz anders vorfinden sozusagen.
Genau, also es ist eben, es gibt diesen exzentrischen Milliardär, der die Burg gekauft hat und die Räume, die Verliese und Keller und Gänge unterhalb dieser Burg zu einer Escape-Welt hat ausbauen lassen und die ist KI gesteuert. Das heißt, jeder, der kommt, kann sagen, ich möchte jetzt dieses und jenes Szenario und die KI produziert das dann.
Ja, und sie ist sehr bedrohlich und sie kennt auch keinen Ausweg, wie es auch im Subtitel heißt. Mitleid kennt sie nicht, schreibst du da. Ich meine, hast du das Gefühl, KI in der Wirklichkeit auch zu erleben? Fällt dir das auf, wenn du ins Handy reinschaust und die KI erkennt, das ist die Ursula Poznanski, das schalte ich jetzt frei, das ist ja auch KI.
Ja, natürlich, es ist alles, es ist jetzt so vieles KI mittlerweile, wo wir es uns aber gar nicht mehr bewusst machen.
Richtig.
Also auch alle Algorithmen, die wir im Internet ja so merken. Also ich google einmal Winterstiefel und kriege das nächste halbe Jahr Werbung für Winterstiefel so ungefähr. Also das ist ja alles, wobei das gibt schon länger, aber alles, was so jeder, der sich Alexa ins Haus stellt, ja, hat KI. Jeder, der einen Smart-Kühlschrank hat, arbeitet damit KI. Und es ist schon sehr viel, wo wir es uns gar nicht bewusst machen.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass das auch irgendwie bedrohlich werden könnte, dass das Überprüfen unseres Alltags, weil das hört sich alles harmlos an. Andere sagen, das ist die bewusste Überwachung des Menschen, so wie bei George Orwell 1984 das noch ein Thema war. Ganz anders haben wir es noch aufgezogen.
Also ich mache mir mehr Sorgen um die Qualität, wenn wir hier schon bei den Medien sitzen, um die Qualität dessen, was uns als Information verkauft werden wird. Mhm. Weil ich mir, es ist ja jetzt schon schwierig, also es behaupten im Internet ja schon ganz viele Leute, ganz viele Dinge, die sie nicht beweisen oder müssen oder auch gar nicht wollen und könnten.
Ja.
Wenn jetzt KI mit ins Spiel kommt, kann ich demnächst alle meine Behauptungen mit Bild- und Tondokumenten unterlegen, die überhaupt nicht der Realität entsprechen müssen.
Ja.
Und es wird, glaube ich, wirklich schwierig sein, echte Nachrichten von absoluten Fakes zu unterscheiden. Und das wird dann, wenn wir zum Beispiel auf Wahlen zugehen, echt ein Problem.
Das ist ja auch die Behauptung, dass Russland immer wieder Wahlen beeinflusst von außen. Die EU-Wahl wäre so ein Thema, das ist 2019 auch schon der Fall gewesen. Es ist 2024, könnte wieder so sein. Nationalratswahl kommt und wir erkennen es dann teilweise überhaupt nicht.
Genau, genau. USA-Wahl kommt, dort wird es noch einmal ganz massiv.
Die wirklich große Wahl. Ein ganz anderes Thema, das Buch davor, Stille blutet, hat mich gefesselt. Ich habe schon in der Anmoderation gesagt, ja, sie fesselt, das ist so ein fesselndes Buch, auch weil es ein bisschen meiner Branche handelt. Ein Nachrichtensprecher, eine Sprecherin in dem konkreten Fall, die quasi ihre Ermordung ankündigt.
Ja.
Den Tod live vor der Fernsehkamera. Spielt sich vieles in Redaktionsräumlichkeiten ab. Es gibt Blogger, es gibt Social Media.
Ja.
Wie ist denn das, wenn man über eine Branche schreibt, so sehr im Detail, wie du das gemacht hast? Ich konnte das Buch gar nicht mehr loslassen. Man denkt, die schreiben über mich doch irgendwie. Aber ich lebe noch.
Ja, nein, es freut mich total, dass ich das so getroffen habe, weil es ist natürlich, da steckt schon Recherche dahinter und ich habe mich schlau gemacht, ob denn das alles möglich ist, was ich mir da so ausdenke oder ob ich quasi den Plot anpassen muss, weil sonst hat man ja ganz schnell die Fachleute, die sagen, das wäre so ja, ja aber gar nicht möglich.
Ja, ja.
Ja, also das war sehr spannend, weil ich ja jetzt mit dem Fernsehen an sich, da bin ich gelegentlich zu Gast, aber ja, mit dem, was so hinter den Kulissen in den Redaktionen passiert, habe ich ja bisher kaum je zu tun gehabt.
Ja, vor der Kamera sieht man dich immer wieder als Gast irgendwo bei Stöckl zum Beispiel. Zuletzt bist du gewesen ja, und sitzt dort und erzählst und ich lese gerade die Burg und du redest über die Burg. Da denkt man, die Ursula schon wieder.
Schon wieder
ja, sie.
Unvermeidlich.
Aber trotzdem, es ist schon Recherche da hinten, oder? Ich meine, ja, Marc Elsberg war zuletzt unlängst bei uns wieder, hat wieder über sein aktuellstes ja, Buch geredet. Der recherchiert ja monatelang, wie er sagt.
Ja, aber der hat natürlich auch noch eine ganz andere, der schreibt ja Wissenschaftsthriller, da ja, muss man sich ja, ja wirklich noch einmal 3 Etagen tiefer vertiefen in die mhm, Materie. Mhm. Also der Marc hat da noch, glaube ich, wesentlich mehr Recherchearbeit zu tun als ich. Ich schaue, dass ich wirklich gezielt recherchiere für das, was ich fürs Buch brauche. Mhm. Und mhm, das funktioniert toi, 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 bisher ganz gut.
Schon, oder? Ja. Jetzt haben wir gesagt, rund 30 sind schon und ich weiß, ja, du schreibst wirklich in einem extremen inneren Antrieb. Eine wirkliche Vielschreiberin, das muss man mal drauf haben. So. Du willst es ja, glaube ich, auch. Es zwingt dich niemand.
Nein.
Du willst nicht verarmen, wenn du nicht schreibst. Du ja, willst einfach weiter tun.
Ich will, ja, erstmal. Ich meine, das ist mein Beruf.
Ja.
Also, es ist ja, ich glaube, viele, die jetzt so ans Bücherschreiben denken, haben eine bisschen romantische Vorstellung, also romantischere ja, Vorstellung davon, ja, dass man irgendwie so wartet, bis die Muse herabschwebt ja, und einen küsst und dann kann man gar nicht anders als zu schreiben. Und es gibt schon diese Tage, wo das so ist, wo es wirklich so ein Rausch ist. Die meisten Tage ist es aber einfach Arbeit und mhm, wo ich mich halt einfach hinsetze und mhm, das tue, was mein Beruf ist und egal, ob ich jetzt gerade inspiriert bin oder nicht. Aber es kommt, also mit dem Schreiben kommt meistens die Inspiration, wenn man nur sitzt und wartet. Und
das
sitzt,
kommt, und kommt mit dem Tun. Ja. Sozusagen. Und die Kreativität wird dann angeturnt, wenn du mitten im Schreiben bist. Ist
ich
das
finde
so?
Ja. Also es ist zum Beispiel auch so, dass an Tagen, wo ich wirklich den Eindruck habe, wow, heute geht es gar nicht, heute wird es furchtbar, ich habe null Lust, ich bin im Kopf ganz woanders. Wenn ich mir dann sage, ist okay, schreibst halt 300 Worte. Ja. Wenn du heute in deinem Zustand die 300 Worte schaffst, ist es in Ordnung, darfst du aufhören. Aber wenn ich die 300 Worte habe, bin ich meistens so drin, dass ich dann mhm, nicht weiterschreibe.
Also ja, Kaltstart ist nichts, aber wenn du mal ein bisschen warm gelaufen oder genau, warm geschrieben bist, genau, dann sprudelst du so aus sozusagen.
Ja, also es gibt Tage, mhm, da ist der Kaltstart auch super, aber es gibt dann auch die Tage, wo ich mir denke, heute wird's gar nichts. Mhm. Aber wenn ich dann einmal drin bin, läuft's.
Sehr interessant. Ja. Wie ist denn das ganz zu Beginn eines Buchs? Und ich kenne deine Bücher, die haben alle so 300-400 Seiten.
Also meistens um die 400, ja.
Ja, 400, genau, genau. Man liest sie durch und ich bin da reingezogen, gefesselt. Also man liest es auch und denkt so, ah, es ist schon aus. Aber man muss einmal 400 Seiten schreiben.
Ja.
Zu Beginn, die Seite 1 ist leer.
Ja.
Ist das eine Bedrohung, dass du das Gefühl hast, na, ich muss schon wieder auf die Spiegel-Bestsellerliste, jetzt muss ich meine 400 Seiten abliefern und zack, 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 und da gibt es eine Schreibhemmung?
Nein, also ich sehe es ja auch, ich sage ja nicht, ich muss jetzt 400 Seiten schreiben, sondern ich sage mir, ich schreibe heute die ersten 3 Seiten vom ersten Kapitel und schau mal, wie es sich anfühlt und schau mal, wie die Figuren so, sich so tun und wie die klingen. Und meistens habe ich die erste Szene ja schon ganz gut im Kopf, bevor ich anfange.
Ja.
Also das ist gar nicht so schrecklich. Also ich habe jetzt nicht die Angst vor dem leeren Blatt.
Aha.
Ich habe eher die Angst vor dem Mittelteil, weil am Anfang hat man eh noch eine sehr genaue Vorstellung und dann kommt meistens irgendwo so ein Loch, wo ich sage, ja, das ist jetzt noch nicht das Finale, das ist aber auch nicht mehr der Anfang. Wir haben jetzt schon sehr viele. Und dann meistens gibt es so in der Mitte so einen innerlichen Durchhänger, der ist schwieriger als der Anfang, für mich.
Aber es waren jetzt natürlich wahnsinnig viele auch Bestseller, die Veneta-Serie, viele, viele Krimis, auch mit Wien-Bezug, München-Bezug, unterschiedlichste. Und dann eine Jugendbücher, das war überhaupt Anfang der 10er Jahre, das waren ja Millionenauflage geradezu. Ich meine, da ist es rausgesprudelt und irgendwann sitzt du dann trotzdem vor der Seite 1
ja,
und es ist das neueste Buch. Und du willst ja, wie ich dich kenne und ein bisschen ehrgeizig bist ja schon, du willst den Erfolg ja wohl nicht loslassen bis zu einem gewissen Grad, oder?
Nein, aber das kann man eh nicht erzwingen. Also ich habe jetzt den Bonus, dass ich eben auch einen gewissen Stamm an treuen Leserinnen und Lesern habe.
Ja.
Die wahrscheinlich auch zum nächsten Buch greifen. Also ich muss ja nicht mit jedem Buch bei Null anfangen. Die man aber natürlich auch enttäuschen kann. Das möchte ich möglichst nicht. Und ich beim Schreiben denke ich noch nicht dran, wie wird's ankommen. beim Schreiben denke ich nur dran, wie gefällt mir die Geschichte und wie logisch finde ich sie und wie spannend finde ich sie und funktioniert sie so, wie ich sie mir vorgestellt habe oder muss ich umplanen, umbauen? Da denke ich jetzt noch nicht, also sonst würde ich wahnsinnig werden, wenn ich die ganze Zeit nur dran denke, aber das ist jetzt ein Satz, der könnte vielleicht irgendwem nicht gefallen, dann kriege ich ja nichts weiter.
Blicken wir zurück auf dein Leben. Lange, es ist noch nicht sehr lange, aber ganz, ganz jung sind wir beide immer. Also du bist Wienerin und teils auch in Bertholdsdorf aufgewachsen, also im Süden der Stadt im Wesentlichen eigentlich in Bertholdsdorf angewachsen. Und was sehr spannend ist, 4 Studien hast du begonnen, sehr, sehr unterschiedliche. Japanologie, Publizistik, Rechtswissenschaften und Theaterwissenschaft. Genau. Wieso dort so ein Schlingerkurs, wenn du sonst so konsequent bist?
Ja, weil es wahrscheinlich nicht das Richtige war. Also ich denke mir, das erstens einmal war ich damals jünger und habe einfach einmal gedacht, so, das klingt gut, das mache ich jetzt. Und da war das ja jetzt noch so, da konnte man ja einfach inskribieren und sagen, so, und jetzt studiere ich das. Nein, ist doch nichts, okay, dann studiere ich jetzt das. Ist auch nichts, nein, dann probieren wir das. Aber ich bin ja auch, also man muss ja immer dazu sagen, ich habe ja nichts davon fertig studiert. Also ich war super gut im Studienabbrechen.
Also das war ja tatsächlich... Das war Überschrift, ich war super gut im Studienabbrechen. Genau. Ja, großartige Geschichte.
Also die Ausdauer, die ich jetzt tatsächlich habe, aber halt in einer anderen Sache, die hat sich erst entwickelt.
Und Ausdauer hast du auch in all deinen Tätigkeiten im Ausland. Ich sage mal, du tourst dann durch den deutschsprachigen Raum, Frankfurter Buchmesse, du machst Lesungen, fährst durch Österreich, trittst in Fernsehsendungen auf, bist immer schon wieder unterwegs. Das Leben aus dem Koffer, könnte man sagen.
Ja, phasenweise. Also das ist jetzt nicht permanent so, aber es ist gerade, wenn ein neues Buch rauskommt, dann geht man damit lesen. Das ist so.
Ja.
Das heißt, da fragen Buchhandlungen, Festivals, alle möglichen Veranstalter an und mein Verlag sortiert das dann und versucht daraus eine vernünftige Lesereise zu stricken und ich mache die dann. Ja, das ist schon aus dem Kofferleben. Also ich bin kein großer Fan des aus dem Kofferlebens, weil der Koffer nach 2 Tagen natürlich finde ich da nichts mehr drin. Deswegen, weil man ja wirklich jeden Tag den Standort wechselt. Das heißt, ich räume den ja nie aus. Ich räume immer nur um. Aber das gehört dazu.
Das gehört dazu.
Ja.
Und du bist dann die Lady aus Wien und trittst in Hamburg auf oder in Frankfurt oder in München oder? Und du bist die Ursula.
Ich bin die, ja, genau. Also ich, ja, das ist aber, ich, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Also das machen wirklich auch die anderen Kolleginnen und Kollegen. Das
ja, ist aber nicht so viele sind so oft auf Spiegel-Bestsellerlisten wie du. Also da kommt jetzt nicht irgendeine Autorin daher, sondern die wochenlang ganz oben herum schlingert sozusagen. Also da kommt ein Star, würde ich jetzt mal so sagen.
Ach, ja, also so sehe ich es wieder nicht. Aber das ist... ich weiß gar nicht, es ist meistens sind das eigentlich sehr nette, zum Teil auch, also intim kann man jetzt nicht sagen, es sind schon so, auch in kleineren Buchhandlungen kriegst 50 Leute rein, in größeren Veranstaltungsräumen sitzen dann halt auch manchmal 300.
Ja.
Ich mach's gerne, ich habe Spaß, ich habe auch super viel Spaß dran, jetzt nicht nur am Leseteil, sondern daran, mich anschließend mit allen zu unterhalten und alle Fragen zu beantworten. Und das eigentlich hat das dann wenig von Startum, sondern eher von und jetzt haben wir gemeinsam einfach 1,5 schöne Stunden und Spaß.
Jetzt entwickelst du ja auch, ich würde mal sagen, verabscheuungswürdige Charaktere in deinen Büchern. Also man muss die ja mal alle so aufnehmen und sie denken, naja gut, das hat die Ursula eh nur erfunden quasi.
Ja,
aber so die dunkle Seiten des Menschen, die du immer wieder hervorkehrst, auch in Vanitas, in den Krimis, ziemlich brutal, was da alles so passiert. Gibt es die dunkle Seite auch in dir selber, dass du das schreiben kannst? Oder lässt du dir das einfach irgendwie aus dem Nichts einfallen?
Also ich glaube, die gibt es in uns allen. Kann ich sie aufs Papier bringen? Nein, ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen funktioniert wie bei Schauspielern. Also dass man sich einen Charakter ansieht und dann sich hineindenkt und sagt, wie würde der jetzt handeln, was würde der jetzt sagen? Und das geht bei den netten, freundlichen genauso wie bei den abgründigen.
Aber du hast die netten, freundlichen nicht.
Doch, natürlich habe ich
die netten, vereinzelt. Die Blumenhändlerin bei Vanitas ist ja Liebe irgendwie. Genau. Ja, aber in Wirklichkeit gibt es brutale Mordgeschichten da drinnen, wo man sich denkt, na, was ist die dunkle Seite in dir? Jetzt sag einmal, ganz offen.
Also ich habe keine Mordgelüste, falls du das meinst. Wirklich nicht. Also ich bin eigentlich, aber das sind auch das habe ich mit allen meinen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam. Die Leute, die spannend Spannungsromane und Thriller und Krimis schreiben, sind eigentlich durch die Bank unglaublich liebe Menschen. Vielleicht einfach, weil wir alle unsere Aggressionen in den Computer tippen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist.
Das ist lustig, weil du wirkst so ausgeglichen. Aggressionen kann ich mir bei dir irgendwie gar nicht vorstellen.
Kommen schon auch vor.
Kommen vor.
Doch. Also ganz massive Dummheit kann mich schon auch aggressiv machen.
Ja, was wir ja unsere prominenten Gäste immer bitten, ist ein Ding des Lebens mitzunehmen. Jetzt sind das bei dir natürlich einerseits Bücher, da könnte man jetzt 30 aufstapeln und denken, wow, das hat die auch noch geschrieben, das hat die... Ja, also Bücher wissen wir, aber es gibt doch ganz etwas anderes, das du da mitgebracht hast.
Das sind auch Bücher. Aber ich habe eine unglaubliche, also ich habe eine Art von Sammelwut, was schöne Notizbücher angeht, die stapeln sich bei mir zu Hause. Und dann finde ich sie meistens zu schön, um reinzuschreiben, aber ich kaufe wirklich viele davon.
Schreibst du deine Gedanken rein?
Nein, also das ist schon häufig auch zum Plotten, also Buchüberlegungen, Notizen, Ideensammlungen, das mache ich. Es ist aber tatsächlich so, dass ich viel mehr Notizbücher habe, als ich verwende oder jemals werde verwenden können, fürchte ich. Aber es hindert mich überhaupt nicht daran, sie manisch zu kaufen.
Manisch, also ein Sammelfreak.
Ein bisschen, aber gerade in der Hinsicht eigentlich nur. Also dafür habe ich, glaube ich, weniger Schuhe als andere.
Okay. Ja, das ist ein interessantes Thema, weil du sagst weniger Schuhe. Ursula Poznanski und ihr, du hast einen Mitte der 20er Jahre seienden Sohn. Ja. Aber in dem Beziehungsleben erfährt man immer relativ wenig. Da musst du jetzt ein bisschen Klartext reden.
Ursula. Nein, ich finde, ich habe einen 24-jährigen Sohn, der hat einen Vater und ich finde, das reicht.
Das reicht. Ja. Okay, wie gehst du dann heute wieder heim? Also ist da zu Hause ein großes Familientreffen oder machst du das alleine oder du bist eh immer im Ausland und unterwegs und du kannst gar keine normale Beziehung in dem Sinn auch führen, dass du da jetzt ein Eheleben und drei Kinder und so weiter, weil du bist in Frankfurt auf der Buchmesse. Aber die drei Kinder, um Gottes Willen. Aber wie ist das wirklich?
Es ist doch schon Familie und es ist aber häufig auch irgendwer gerade irgendwo anders unterwegs, aber es ist tendenziell ganz normal, glaube ich.
Schon?
Ja.
Also jetzt nichts irgendwie spooky nix. Und die Lady ist nicht da.
Nein, und wir haben, es ist also nein, auch keine Leichen im Keller vergraben. Es ist irgendwie, ich glaube, es ist fast zu bieder und normal.
Ja, das wird ein bisschen so.
Zu sein. Ja, gell.
Einen Buben Mitte 20 zu haben, ich sag's, weil ich zwei Mädchen mit Mitte 20 habe. Wie ist das für dich? Oder wie bist du da eingebunden in Berufswünsche und Zukunftshoffnungen, solche Dinge?
Ja, schon. Also wir verstehen uns super. Mhm. Und er wohnt eben tatsächlich auch noch zu Hause, aber es ist auch Platz. Und er hat Ausweichmöglichkeiten. Und ich weiß das meiste von dem, was sich so in seinem Leben tut, aber ich bohre nicht sehr. Aha. Wahrscheinlich deswegen weiß ich mehr, als wenn ich ihn dauernd löchern würde.
Also keine journalistischen Details, die du herauskitzelst?
Nein, ich glaube, herauskitzeln funktioniert nicht. Aber kann ich mich auch noch erinnern, hat bei mir in dem Alter auch ganz schlecht funktioniert. Je mehr man kitzeln wollte, desto weniger habe ich erzählt. Und nachdem das aber alles auf einer super freundschaftlichen Basis läuft, weiß ich, glaube ich, recht viel. Und sicher nicht alles, aber...
Na, alles glaube ich jetzt auch nicht. Musst du gendern?
Von ihm aus zu Hause? Nein.
Nein.
Ich tue es trotzdem manchmal.
Also aber im Buch nicht?
Im Buch finde ich es schwierig. Ja. Also in Lesetexten, wenn das sich durch ein Buch durchziehen würde, ich glaube, da ist es mir einfach noch gar nicht gewohnt und das wird schon noch sehr hilfreich. Ich weiß nicht, ob sich das nicht ändern wird in den nächsten Jahren, dass sich das einfach so durchsetzt, dass man es dann irgendwann gar nicht mehr merkt. Aber im Moment halte ich es noch für ein bisschen ein Ausbremsen im Text.
Stimmt. Vegetarisches Essen, ist das etwas, was dein Sohn sagt, wir müssen so leben, weniger Fleisch, das machen wir nicht mehr und weniger Arbeit und so, kommt das vor?
Nein. Nein. Er hat mich noch nicht dazu, also zum Veganismus sind wir bisher noch nicht übergetreten. Ich schaue, dass es nicht zu viel wird, also ich schaue schon, dass es ausgeglichen ist.
Ja.
Es ist kein permanentes Fleischfuttern zu Hause, aber es ist jetzt auch noch nicht so, dass...
Okay.
Das völlig vom Speiseplan gestrichen ist.
Auch relativ gemäßigt eigentlich.
Ja.
Ein angenehmer Sohn, muss man sagen.
Also ich hätte auch gar nichts dagegen, wenn er jetzt so die moralische Keule schwingen würde. Das fände ich okay, das würde auch zu seiner Generation passen. tut er derweil nicht.
Interessant, weil meine ältere Tochter mit 25, die jetzt viele Jahre schon in Berlin lebt, also da ist es schon sehr linkslastig. Ja. Gendern und ja, kein falsches Wort und immer alles ausgewogen. Und ja, Veganismus, ja, auch vegetarisch, das ist alles, das sind Themen.
Ja, na, in manchen Dingen wäre ich schon korrigiert. Also das schon. Also ich weiß auch nicht, also ich bin eh nicht jemand, der großartig lästert, aber wenn mir was rausrutscht, dann sagt er schon, na, Mutter, war das jetzt notwendig? So, also eher so. Sie sind, ich glaube, einfach eine nettere Generation.
Als wir waren?
Ja. Ich glaube schon.
Ja. Wirklich? Ja, sie sprechen
sie sind, ja, und sie, sind, ja, sie gehen auch miteinander besser um. Mhm. Das finde ich eigentlich schön. Also da schaue ich mir auch gerne was ab, aber ab und zu trete ich ins Fettnäpfchen. Das passiert.
Ja, das kenne ich auch. Also das war auch so ein Vorfall zu Hause. Wir hatten immer schon im 18. Bezirk wohnend, weil ein Freund von uns hat lange bei Meindl gearbeitet, Kaffeerösterei, und der hatte diesen Mohren. Ja, so eine große Figur aus Porzellan, schön, mit so einer Schüssel mit Kaffeebohnen. Na, mehr haben wir nicht braucht.
Okay.
Da sitzt ein Mohr zu Hause in der Küche. Das war ja früher ganz normal. Den haben wir gekriegt vor 25 Jahren. Der saß dort immer schon, der Mohr, weil der Peter dort halt gearbeitet hat. Und plötzlich war das ein Riesendrama. Weil das geht nicht und wieso eigentlich? Und sind wir da radikal? Ich habe überhaupt nicht gewusst, von was sie reden am Anfang. Ja. Weil der war immer da, der ist mir nicht einmal aufgefallen.
Ja.
Aber natürlich wirst du da korrigiert.
Ja, aber ich finde das ja auch okay, wenn sich Dinge ändern. Ich finde das ja sehr gut, in Ordnung. Ja. Also gerade wenn sie sich ins Gute hin ändern. Ja. Ich finde auch, da muss man sich nicht dagegen sperren, weil es eigentlich eine Entwicklung ist. Und Entwicklung ist ja tendenziell was Feines.
Das stimmt. Plötzlich war das da und es war zuerst ein bisschen verdatternd, weil das war nie ein Thema. Und plötzlich wurde es sogar ein wirklich großes Thema. Ja. Und da wurde sogar wieder die Heimfahrt nach Berlin angedroht, wenn der Mohr jetzt nicht da gleich weg ist.
Wirklich?
Jetzt ist er auch weg.
Ja.
Das Leben ist immer noch schön und der Mohr ist weg. Und das ist wieder alles bestens. Und solche Kleinigkeiten gibt's halt.
Ja, nein, das finde ich auch, die gibt es, finde ich auch tatsächlich gut. Und ich finde, man hat ja dann die Wahl. Man kann entweder sagen, nein, es soll alles so bleiben, wie es immer war und alt und verknöchert werden. Oder man kann was dazulernen.
Stimmt. Wir entwickeln uns gemeinsam weiter.
Genau.
Ursula, jetzt ist das Buch Die Burg heraus und es wird ja auch in vielen, vielen Medien besprochen worden. Du warst teilweise selber im Fernsehen, es wird auch im Print vieles besprochen. Jetzt stellt sich die Frage, was kommt jetzt danach?
Also jetzt als nächstes kommt einmal wieder ein Jugendbuch. Das kommt im August, wie meistens. Das habe ich gerade abgegeben. Da kann ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel drüber erzählen, weil der Verlag noch nichts veröffentlicht hat. Und die müssen mir immer quasi erst einen Startschuss geben. Aber es kommt im August. Und was ich jetzt dann demnächst anfangen werde zu schreiben, ist der dritte Teil, also nach Stille blutet und böses Licht. Der dritte Teil von dieser Reihe rund um die Wiener Mordgruppe.
Das gefällt mir. Wann kommt das?
Das wird so circa in einem Jahr kommen.
Gibt es da auch wieder eine bestimmte Berufskategorie, die im Mittelpunkt steht?
Ich glaube nicht wirklich. Das wird diesmal ein bisschen anders.
Anders?
Es gibt ja diese eine Figur in diesen bisher zwei Büchern, von der man nicht weiß, wer das ist, dieser Kuckuck, der da auch Morde begeht.
Ja.
Und um den wird sich's hauptsächlich drehen.
Und wenn du jetzt so sprichst über das Buch, das du jetzt erst in einem Jahr dann quasi veröffentlicht wirst, wie viel von dem fertigen Produkt hast du jetzt schon in deinem Kopf und wie viel entsteht dann einfach so durchs Tun?
Also jetzt im Moment würde ich einmal sagen, habe ich um die 20% im Kopf.
Aha.
Ich werde das jetzt aber auf 50% erhöhen, bevor ich anfange zu schreiben. Das heißt, da werde ich ein bisschen herumplanen und mir überlegen, wie packe ich's an. Und dann wird während des Schreibens entsteht dann meistens der Rest. Also ich lasse immer Platz für meine spontanen Einfälle, weil es dadurch für mich lebendiger und irgendwie auch besser wird, als wenn ich alles vorher plane.
Ja, verstehe schon. Ja. Aber das heißt, du planst, hast du da so eine Art Zettel, wo die verschiedenen Charaktere dann oben sind und die Verbindungen zueinander, welche Beziehung die haben oder wie?
Nein.
Was planst du da?
Ich plane, wie fange ich an, wo will ich hin? Also das sind die Sachen, die weiß ich am Anfang schon. Und dann überlege ich mir, wie mache ich's? Dann habe ich so ein paar Fixpunkte, Szenen, die ich unbedingt drin haben will. Hauptsächlich sowas. Und dann ja, da überlege ich mir dann so die Verbindungswege dazwischen. So ein bisschen wie eine Wanderung. Wo schlage ich den Weg ein? Wo will ich unbedingt hin? Da weiß ich noch nicht. Da gehe ich, ob ich dann rechts oder links gehe. Ist wurscht, Hauptsache ich komme dann da wieder raus.
Wirklich? So legst du, so macht man das. Ah, also interessant. Das klingt ja gut. Du hast über 30 Bücher. Also du wirst schon wissen, wie man das macht.
Aber das heißt ja nichts. Das ist, ich kenne, glaube ich, keine zwei KollegInnen, um zu gendern, die es gleich machen. Also da gibt es wirklich, es gibt welche, die machen zuerst 50-seitige Szenenpläne. Es gibt welche, die machen, da ist quasi die Planung vorher fast so lang wie das Buch nachher. Und dann gibt es welche, die sagen, ups, ich habe eine Grundidee, ich setze mich hin und fange an zu schreiben.
Ja.
Und beides könnte ich nicht. Also für mich ist es so eine Mischung aus Planen und Spontanität und dann nochmal zurückschreiben. Also, ja, so ist es. Aber ich glaube, man hat dann halt ein bisschen mehr Überarbeitungsarbeit, als wenn man alles genau plant. Dafür glaube ich aber, die Bücher sind lebendiger, wenn es...
Also sie sind extrem lebendig. Man will gar nicht mehr weg davon. Stille blutet, aber sie zieht auch an, muss ich immer sagen, wenn ich dieses da hernehme. Aber passiert dir dann auch, dass du sagst, oi, das Ende, ich bin da mal falsch abgebogen, ich lösche die letzten, weiß ich nicht, 40 Seiten aus meinem Computer raus. Kommt das was auch vor?
Nein, Gott sei Dank nicht. Also nein, das würde ich schon vorher merken, wenn ich so falsch abbiege, dass dann 40 Seiten Makulatur, nein, das würde ich merken.
Aha.
Also dadurch weiß ich, darum muss ich ja auch eben immer wissen, wo es hin soll. Weil dadurch weiß ich dann auch, das ist jetzt eine nette Idee, aber die haut mir hinten alles zusammen, also ich muss ich leider drauf verzichten. Und das heißt, alles, was mir einfällt, muss immer irgendwie auf diesen Schlusspunkt und auf diese Auflösung gerichtet sein.
Wahnsinn.
Damit es dann am Ende auch passt.
Dann drücke ich alle Daumen, freue mich jetzt schon, sage ich ganz offen, du weißt, ich kenne dich ein bisschen, mich interessieren die Bücher wirklich. Ich möchte wissen, wie es weitergeht mit deiner dann Trilogie. Jetzt sind es zwei, dann sind es drei. Wie bei Vanitas waren es auch drei.
Ja.
Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Spannende Geschichte, wir sind gefesselt. Ursula Poznanski, vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
Sehr, sehr gerne.